Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge Augsburg, meine Stadt. Anlass dafür ist ein Fall, der ganz Augsburg beschäftigt, aber auch deutschlandweit Wellen schlägt. Und zwar der Tod eines Mannes auf dem Augsburger Königsplatz. Mein Name ist Axel Hechelmann und ich habe heute einen Kollegen bei mir, Stefan Krog. Hallo.
Hallo.
Schön, dass du da bist und mit mir über diesen Fall sprichst, der ja ein ganz besonderer ist, wirklich. Bevor wir darüber sprechen, was diesen Fall so besonders macht und wie du ihn als Reporter begleitet hast, würde ich dich erstmal bitten, zu schildern, was denn am Abend des 6. Dezember auf dem Königsplatz passiert ist.
Also am Freitag vor einer Woche ist abends gegen 10:30 ein 49-jähriger Passant, der zusammen mit seiner Frau und einem befreundeten Ehepaar auf dem Heimweg vom Christkindlesmarkt war, aus einer Gruppe von 7 jungen Männern heraus attackiert worden. Er ist niedergeschlagen worden, zu Boden gestürzt und dann vor Ort noch gestorben.
Das heißt, wir haben bei diesem Fall mehrere Protagonisten. Einmal diesen Mann mit seinen Begleitern, der auf dem Christkindlesmarkt war. Auf der anderen Seite eine Jugendgruppe, Jugendgang, habe ich auch schon mal gelesen bei uns in der Berichterstattung. Kannst du die zwei Seiten ein bisschen erläutern, was das für Leute sind, was man darüber weiß, über diese zwei Personengruppen?
Also der 49-Jährige ist vom Beruf Berufsfeuerwehrmann gewesen. Das ist, was wir wissen. Ansonsten und Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in Neuses. Ansonsten, das ist das, was wir vom Opfer wissen. Kollegen beschreiben ihn oder als Supertypen sozusagen. Das ist das, was wir vom Opfer wissen, was die Tätergruppierung betrifft. 7 jungen Männer sind 2 Tage später festgenommen worden von der Polizei, sitzen momentan alle in U-Haft. Es ist auch bekannt, dass alle jungen Männer 17 bis 20 Jahre alt Migrationshintergrund haben und ob in dieser Konstellation, das ist noch nicht ganz klar, aber dann auch in Oberhausen schon als Gruppe unterwegs gewesen sind, manche auch Polizei bekannt von ihnen.
Der Tatverdächtige, der soll mit einem Schlag den Tod herbeigeführt haben, dieses 49-jährigen Opfers. Das ist so der Sachverhalt. Wie ermittelt denn die Polizei in diesem Fall?
Also es ist davon auszugehen, dass die Polizei am Freitagabend, da ging es dann schon los, dass die Kripo vor Ort war, dass man da zunächst mal versucht, Zeugenaussagen zu sammeln. Wir wissen, dass, das hat die Polizei dann später auf der Pressekonferenz bekannt gegeben, dass sich da am Anfang kein ganz klares Bild ergeben hat. Es ist, kann sich auch jeder denken, von den Begleitern des Opfers, dass es da auch schwierig war, am Anfang Aussagen zu bekommen. Die Frau, die Ehefrau des Opfers war bis zum Sonntag nicht vernehmungsfähig. Der Begleiter des Mannes, ein Freund, ist bei dem Vorfall auch durch Schläge ins Gesicht verletzt worden. Darum war es am Anfang wahrscheinlich nicht ganz einfach, hier ein zusammenhängendes Bild zu bekommen. Der zweite Ansatz der Polizei war mit Sicherheit das Thema Videoaufnahmen. Der Königsplatz wird seit einem Jahr durch 15 Kameras überwacht. Die Bilder werden aufgezeichnet und das war mit Sicherheit auch das zweite Standbein der Ermittlungen, dass man sich da die Videos anschaut und versucht, auf diesem Weg der Täter habhaft zu werden.
Zum Thema Videoüberwachung kommen wir am Ende des Podcasts nochmal. In diesem Podcast wollen wir vor allem den Schwerpunkt auch darauf legen, was denn, wie denn eure Arbeit als Journalisten hinter diesem Fall aussah. Wir haben nämlich viele Fragen bekommen, wie wir arbeiten. Wir wurden zum Beispiel gefragt, warum wir Nationalitäten nennen, warum wir das Video, das uns vorliegt von der Tat oder das mutmaßliche Tatvideo, nicht zeigen und so weiter. Bevor wir diese Fragen klären und du uns eine Antwort darauf lieferst, würde ich dich bitten, ein bisschen Einblick in deinen Job überhaupt zu geben, dass man da ein bisschen Verständnis dafür bekommt. Lass uns doch anfangen damit, dass du vielleicht erzählst, wie hast du denn von der Tat überhaupt erfahren? Wann hat dich die erste Nachricht dieser Tat ereilt?
Also ich war an dem Wochenende diensthabender Redakteur in der Lokalredaktion. Wir sind am Wochenende immer in kleiner Besetzung zugange und erfahren habe ich dann am Samstagmorgen davon. Ein freier Fotograf hatte in der Nacht auf Samstag schon mitbekommen, dass da was passiert ist am Königsplatz. War schon die Rede davon, dass ein Mann im Zuge einer körperlichen Auseinandersetzung getötet wurde. Und wir haben uns das dann zunächst mal von der Polizei bestätigen lassen, die Meldung dann auch online gestellt und dann nach und nach versucht, mehr rauszufinden. Die Informationen von der Polizei, die kamen so nach und nach, was prinzipiell auch nicht ungewöhnlich ist, weil sich die Polizei da erstmal selber das Bild davon machen muss und sich natürlich auch überlegen muss, was ist als gesichert zu sehen und was will die Polizei rausgeben, um sich ihre eigenen Ermittlungen nicht zu erschweren. Das hält uns natürlich nicht davon ab, dann darüber hinaus zu versuchen, Informationen zu gewinnen und zu veröffentlichen. Der Tatverlauf als solcher war dann am Samstagmittag irgendwann mal klar. Aber was auffällig war, ist, dass zur Täterbeschreibung zunächst mal völliges Schweigen herrschte. Wir haben dann versucht, an der Stelle ein bisschen mehr rauszufinden, weil wir natürlich auch nicht reines Veröffentlichungsorgan der Ermittlungsbehörden sind. Aber das mit dem Rausfinden ist speziell am Wochenende halt auch nicht immer ganz so einfach. Und im Fall vom Königsplatz kam auch noch hinzu, wenn man jetzt guckt, wenn wir irgendwie von einem großen Unfall oder von einer Straftat erfahren, dann geht man halt raus und versucht, sofern das möglich ist und in einem angemessenen Rahmen, da halt mit Zeugen zu sprechen oder mit Menschen, die aus dem Umfeld von Beteiligten kommen, um einfach noch ein bisschen Hintergrund rauszufinden. Bei dem Vorfall am Kö mitten in der Nacht, von dem wir dann irgendwie 10 Stunden später mal Kenntnis erlangt haben, ist es halt schwieriger. Da gibt's eigentlich keinen Ansatz, mit Leuten zu sprechen. Die Spur war kalt eigentlich und drum muss man halt mal ein Stück weit abwarten und halt mal auch gucken, was kann man sonst noch rausfinden. Im Lauf des Samstags hat man dann schon gehört, ja, das Opfer könnte Feuerwehrmann gewesen sein. Das hat sie dann nach und nach verdichtet, aber am Nachmittag ist die Stadt dann selber damit offiziell rausgegangen. Am Sonntag ähnliches Spiel. Da hat sich noch, bevor die Polizei die Nachricht von der Festnahme veröffentlicht hat, schon so rauskristallisiert, ja, könnte sich bei den Verdächtigen um eine Gang oder Gruppe junger Männer aus dem Bereich Oberhausen handeln. Und am frühen Nachmittag hieß es dann auch, Polizeieinsatz in Oberhausen gibt's. Aus heutiger Sicht wissen wir, ja, das war wohl die Festnahme des Hauptverdächtigen. Und jetzt im Nachhinein kann man natürlich sagen, ja, all diese Botschaften hätte man auch exklusiv als erste bundesweit veröffentlichen können. Aber ich habe es nicht getan, weil ich mir nicht sicher war. Wir benutzen auch nicht offizielle Quellen, aber das muss verlässlich sein, die Informationen müssen belastbar sein und man muss selber für sich auch als Journalist sagen, ich habe da ein gutes Bauchgefühl dabei. Und das war da noch nicht der Fall. Man muss sich mal überlegen, bei dieser Festnahme hätte ja auch sein können, ja, das ist irgendein Graffiti-Sprayer, den die Polizei sich da holt. Und wenn wir das dann fälschlicherweise in einen Zusammenhang mit dieser Attacke am Königsplatz bringen, dann hat der Betreffende erstmal ein Problem mit seinen Nachbarn. Das ist diese Abwägung, die wir immer treffen müssen. Das ist in Zeiten des Internets sicher nicht einfacher geworden. Das Internet ermöglicht es, Informationen in Echtzeit zu übermitteln, aber das Zusammentragen, das Verifizieren und Aufbereiten von Informationen, Das dauert halt. Aber das ist das, was Journalismus ausmacht. Wir sind Arbeiten unter Zeitdruck gewohnt, aber zaubern können wir halt auch nicht. Wir müssen schnell sein, wir müssen wahrhaftig sein und wir versuchen das jeden Tag, aber manchmal schließt sich das halt ein Stück weit gegenseitig aus und dann muss die Wahrhaftigkeit und Verlässlichkeit den Vorrang haben. So schnell wie möglich, aber immer wahrhaftig.
Mhm. Gute Worte. Schön, dass du es mal auch wirklich an die größere Hörerschaft hier ausbreiten konntest, an überwiegend junge Hörer, die wir im Podcast haben. Jetzt hast du schon ein bisschen über die Arbeit gesprochen, dass manches auch einfach Zeit braucht, um es zu verifizieren, bevor man damit rausgehen kann, dass ihr nicht direkt am Tatort sein konntet im nahen Zeitrahmen oder engen Zeitrahmen der Tat. Wie seid ihr denn dann vorgegangen? Habt ihr dann rumtelefoniert? Wen habt ihr angerufen? Wie lief das denn konkret in der Redaktion ab? Ich weiß, du wirst da nicht zu viel verraten, weil du natürlich auch viele geheime Quellen hast oder genau. Aber vielleicht kannst du ein bisschen Überblick geben, was man denn als Journalist in diesen Fällen macht, wenn man jetzt diese Polizeimeldung 10 Stunden später auf dem Tisch hat. Wie gingt ihr dann vor im Team?
Ja, also zunächst versucht man natürlich mal auf offiziellem Wege an Informationen ranzukommen, Pressemitteilung, dann Nachfragen bei Pressestellen. Wenn man da nicht weiterkommt, dann muss man halt versuchen, das mal auf inoffiziellem Wege da weiterzukommen. Da möchte ich jetzt in der Tat auch nicht vertieft einsteigen, wie man das angehen. Dann guckt man natürlich auch mal nichtsdestotrotz, auch wenn schon klar ist, das bringt wahrscheinlich nichts mehr an den Tatort, ob es da irgendeine Möglichkeit gibt. Taxifahrer stehen nachts ja auch dort. Im Nachhinein wissen wir auch, ein Taxifahrer ist Zeuge geworden. Das hat jetzt an dem Wochenende mal nicht weitergeführt, da mit den Taxifahrern vor Ort zu sprechen, aber da versucht man einfach alle Möglichkeiten zu nutzen, um an mehr Informationen ranzukommen. Mhm. Was die Zusammenarbeit betrifft, das ist in der Tat ein Zusammenwirken der ganzen Redaktion oder der Mannschaft, die am Wochenende da ist. Natürlich in erster Linie sind mal diejenigen, die vor Ort sind, die Informationen zusammentragen und aufschreiben, aber es geht auch nicht ohne die Kollegen aus der Fotoredaktion, ohne die Kollegen aus der Online-Redaktion, ohne die Kollegen, die dann am Sonntag, wenn es ans Zeitung machen geht, koordinierend tätig sind. Das ist am Ende des Tages ein Gemeinschaftswerk.
Mhm. Dazu vielleicht kurz ein Wort. Ich bin ja Digitalredakteur, Online-Redakteur. Ich war selbst an dem Tag nicht vor Ort, im Urlaub, ehrlich gesagt.
Und, muss auch mal sein.
Muss auch mal sein. Aber die Kollegen hatten da natürlich sehr viel Arbeit auch damit, die Inhalte zu sortieren, die ihr alle zugeliefert habt, die auszuspielen über die Internetseite, über Facebook, Twitter, Instagram und so weiter. Nur das kurz zum Hintergrund. Stefan, dieser Fall, dass jemand getötet wird in einer Stadt, ist ja jetzt kommt nicht sehr häufig vor, aber doch immer wieder. Was sorgt denn dafür, dass der aktuelle Fall so hochkocht, wirklich auch deutschlandweit Beachtung findet?
Ich denke, das sind zwei Aspekte. Das eine ist mal das Thema der Betroffenheit. In dem Fall ist ein Mensch, ein Passant, der nachts auf dem Weg vom Weihnachtsmarkt war. Das ist eine Situation, in die jeder von uns kommen kann und in die sich jeder reinversetzen kann. Der ist da aus heiterem Himmel umgebracht worden. Und das sorgt für ein Gefühl der Unsicherheit. Man hat diese Debatten immer wieder, wenn man sich zurückdenkt. Dominik Brunner, der in München über 10 Jahre, da an einem S-Bahn-Bahnhof im Bereich eines S-Bahn-Bahnhofs umgebracht worden ist, weil er vorher versucht hat, Kinder in der S-Bahn der hat sich vor die gestellt, als sie drangsaliert worden sind. Man beobachtet, dass diese Debatte, wie sicher ist es, wie unsicher ist es in der Öffentlichkeit, dass die an solchen dass da solche Fälle wie ein Kristallisationspunkt sind, dass solche Debatten aufkommen. Hinzu kommt auch noch, man hat seit einigen Jahren ja schon so ein gewisses Klima der gefühlten Unsicherheit in Teilen der Bevölkerung, wo ganz unterschiedliche Faktoren zusammenspielen. Würde jetzt auch zu weit führen, das psychologisch zu erklären. Da spielt das Thema Flüchtlinge eine Rolle. Da spielen aber auch ganz andere Dinge wie Globalisierung, Frage, wie wirtschaftliche Lage eine Rolle. Aber ich denke, dieses Thema der Sicherheit oder der Unsicherheit war einer der Gründe dafür. Der andere Grund ist sicher darin zu suchen, dass die Verdächtigen junge Männer mit Migrationshintergrund waren. Man hat schon festgestellt am Samstag, dass da in den sozialen Netzwerken das Thema auch dadurch verursacht, dass eben keine Täterbeschreibung vorlag, dass da ganz viel gemutmaßt wurde oder behauptet wurde, so muss man es eigentlich sagen, ohne dass es da schon konkrete Hinweise wäre. Ja, das waren sicher Flüchtlinge. Danke Merkel. Dieser Ausspruch war auch in ein paar Posts zu lesen. Also die Frage, dass es jetzt junge Männer mit Migrationshintergrund waren, das spielt da schon auch eine Rolle. Und ja, das wird schon auch nochmal zu thematisieren sein. Das waren junge Männer, hier aufgewachsen und sozialisiert, die sowas getan haben. Und da ist was schiefgelaufen, ja. Und das heißt, da wird man auch aus journalistischer Sicht nachfragen müssen, jetzt nicht schrill und vorurteilsbehaftet, aber sondern nüchtern und rational. Das ist es, wie es eine Zeitung machen sollte. Und falls der Gerichtsprozess öffentlich sein wird, dann wird schon interessant sein zu erfahren, welchen Hintergrund hatten die Verdächtigen. Ich persönlich glaube, dass dieses Raster Nationalität oder ethnische Herkunft zu oberflächlich ist, um sowas zu erklären oder das nicht ausreichend erklären kann. Ja, es gibt Straftaten, wo Dinge wie übersteigertes Ehrgefühl, da, wie es in manchen Gesellschaften vorherrscht, das hat da eine Rolle gespielt. Da sind Werte aus der Herkunftsgesellschaft hierher mitgebracht worden. Und da gibt es auch Projekte in Augsburg, die da präventiv tätig sind. Aber das ist keine vollständige Erklärung, ja, wenn man sich anschaut, es gibt Gastarbeiter, Nachkommen der zweiten Generation, da sind manche Ärzte und da sind manche Drogendealer. Also allein die Herkunft ist es nicht, das sind, denke ich, dann auch Faktoren wie Elternhaus, Erziehung, Sprachkenntnis, Bildungszugang und. Das ist also eigentlich eine Frage des Milieus, ja, da gibt es Überschneidungen mit der Nationalität und da muss man aber dann schon genau schauen, was ist eigentliche Ursache, was ist vielleicht auch eher eine Begleiterscheinung.
Also ihr müsst da wirklich sehr viel sortieren, dass nichts durcheinander geht, dass ihr wirklich Dinge nicht miteinander vermischt, die nichts miteinander zu tun haben. Ein wichtiger Aspekt ist dann auch noch der Beruf des Opfers. Er war nämlich Feuerwehrmann. In den Medien, also auch in euren zahlreichen Berichten, ist immer wieder davon zu lesen, dass dieser Mann eben Feuerwehrmann war. Welche Rolle spielt es denn für diesen Fall?
Für die Tat spielt es gar keine Rolle. Der 49-Jährige war als Passant unterwegs, war ein Zufallsopfer und wahrscheinlich jetzt genauso gut einen Handwerker oder Uniprofessor treffen können. Auf einer anderen Ebene, und darum ist es auch in der Berichterstattung immer wieder Thema gewesen, hat es dann schon eine Rolle gespielt. Und zwar in dem Augenblick, als die Feuerwehr dann auch öffentlich Trauer bekundet hat. Die Feuerwehr hat am Samstagabend, ist da schon mal das erste Mal die Belegschaft der Feuerwache hoch zum Königsplatz gefahren und hat da Kerzen niedergelegt. Am Sonntag gab es dann auch nochmal eine größere Gedenkveranstaltung. Und in dem Augenblick, weil das auch in der Öffentlichkeit war, hat es eine Rolle gespielt. Man muss dazu wissen, die Feuerwehrleute haben sicher auch einen besonderen Zusammenhalt untereinander. Es ist ein Beruf, wo man sich, wo man sein Leben dem Kollegen anvertrauen muss in Einsatzsituationen. Und die Feuerwehrleute sind ja auch 24 Stunden in Schichten zusammen auf der Feuerwache. Das heißt, das ist sicher ein näheres Verhältnis als unter Kollegen, die einen ganz normalen 8-Stunden-Job haben. So erklärt sich dann wahrscheinlich auch diese besondere Verbundenheit und dass die Feuerwehrleute öffentlich getrauert haben. Mhm.
Dann schauen wir doch jetzt mal noch näher auf deine journalistische Arbeit. Uns haben viele Fragen auch in der Online-Redaktion erreicht, warum wir berichten, wie wir berichten. Da geht es zum Ersten um die Frage, warum und wann nennen wir überhaupt Nationalitäten des Täters oder des mutmaßlichen Täters?
Die Frage der Nationalitätennennung, das ist eine Einzelfallentscheidung, muss man sagen. Man muss schon irgendwo sehen und es muss irgendwo erkennbar sein, dass, dass die Tat und die Nationalität oder der Hintergrund, in dem Fall geht es ja auch um deutsche Staatsbürger mit Migrationshintergrund, zum Teil zumindest, dass da ein Zusammenhang in irgendeiner Form da ist. Wenn jetzt hier aus einer 7-köpfigen Gruppe heraus so ein Übergriff stattfindet, alle irgendwie einen ähnlichen Hintergrund haben, dann ist das eine Gemeinsamkeit, die man über die öffentlich auch unterrichtet werden sollte. Ja. Mhm.
Nur um das zu ergänzen, wir halten uns da auch sehr an den Pressekodex des Deutschen Presserats. Ich darf das mal kurz zitieren, das ist die Richtlinie 12.1, jetzt wird es sehr bürokratisch, aber für viele Hörer sicher interessant, wie wir entscheiden. Und zwar heißt es da, in der Berichterstattung über Straftaten ist darauf zu achten, dass die Erwähnung der Zugehörigkeit der Verdächtigen oder der Täter zu ethnischen, religiösen oder anderen Minderheiten nicht zu einer diskriminierenden Verallgemeinerung individuellen Fehlverhaltens führt. Also da schauen wir wirklich drauf, nur in bestimmten Situationen wirklich die Hintergründe, also in dem Fall die ethnischen oder religiösen, zu nennen.
Man muss zu diesem Pressekodex auch noch ergänzend sagen, vielleicht, weil ja war auch im Internet zu lesen, immer wieder der Vorwurf kommt, ja, Medien und Staatsgewalt, die stecken unter einer Decke. Der Pressekodex ist eine Verhaltensmaßgabe, die sich die Medien, ohne dass irgendwer staatlicherseits mitspricht, die sich die Medien selbst geben, weil sie sich selbst überlegen, welche Richtlinien wollen wir bei der Berichterstattung einhalten. Da geht's auch, da ist das Thema Nationalitätennennung nur eines von vielen. Da geht's auch um andere Dinge wie Verdachtsberichterstattung, aber das vielleicht nur mal auch als ergänzende Information.
Mhm, wichtiger Punkt auch. Nächste Frage, die uns oft erreicht von Lesern. Warum zeigen wir das Video der Tat oder das mutmaßlich die Tat zeigt nicht?
Man muss sich vor Augen führen, dieses Video zeigt die Sekunden, in denen ein Mensch umgebracht wird, zu Tode kommt. Wir haben das kurz diskutiert, Betonung auf kurz. Die Diskussion war nach einer halben Minute vorbei, weil wir alle darin übereingekommen sind, dass man dieses Video aus Gründen der Pietät, aus Gründen der Rücksichtnahme gegenüber den Angehörigen nicht zeigen sollte. Nichtsdestotrotz sind wir textlich darauf eingegangen, was in dem Video zu sehen ist, weil sich da auch nochmal gegenüber den Schilderungen der Polizei auch nochmal neue Aspekte ergeben haben. Die sind dann auch von den Verteidigern von einem Teil der Verdächtigen auch nochmal aufgegriffen worden. Da ging es konkret um die Frage, wie hat sich diese Attacke, wie hat sich das angebahnt? Insofern war es schon richtig, auf dieses Video inhaltlich zu thematisieren und dann auch zu zu bewerten, aber dieses Video zu zeigen, kam niemals in Frage.
Mhm, ja. Haben wir in der Digitalredaktion genauso gesehen. Dann noch eine Frage, die uns oft erreicht. Warum berichten wir so groß, so vielfältig und nicht nur qualitativ, sondern auch in der Quantität so stark? Der Vorwurf oder die Frage bezieht sich vor allem darauf, dass man der Opferfamilie doch auch ein bisschen Ruhe gewähren müsste, dass man die nicht die ganze Zeit mit Berichterstattung quasi belästigt. Was sagst du dazu?
Man muss sehen, dass in den Tagen nach der Tat die Berichterstattung sich ja, was die einzelnen Aspekte betrifft hat, schon stark ausdifferenziert hat. Ja, da gab es weiterhin die Berichte, die sich mit der Tat, die sich mit den Hintergründen befasst haben, aber da gab es dann auch noch Aspekte, für die Tat der Anlass war, darüber zu berichten, aber die sich da schon stark abgelöst haben davon. Das Thema Sicherheit im öffentlichen Raum, das Thema Polizeipräsenz, auch das Thema Jugend-Ausländerkriminalität. Da war die Tat der Anlass, aber diese Berichte waren eigentlich keine Berichte mehr über die Tat als solche. Mhm. Ich denke, dass auch in den nächsten Tagen die Frequenz und der Umfang der Berichterstattung zu diesem Thema dann abnehmen wird.
Okay, also einfach viele Berichte, weil das Thema sehr vielschichtig ist, sehr viele Seiten hat, sehr viele offene Fragen noch hat. Dann lass uns doch mal ein bisschen abseits der journalistischen Arbeit auf den Königsplatz schauen. Der Königsplatz liegt mitten in der Augsburger Innenstadt, ist relativ belebt und nach der Tat stellt sich natürlich die Frage, wie sicher ist dieser Platz überhaupt?
Ja, wie sicher ist der Königsplatz? Was die Augsburger Plätze betrifft, wenn man sich die mal anschaut, dann ist er, was Kriminalität betrifft, schon relativ stark belastet. Das ist vielleicht aus dem Grund auch kein Wunder, weil er relativ stark frequentiert ist, aber man muss schon festhalten, die Zahl der sogenannten Rohheitsdelikte, also das sind Taten wie Raub oder Körperverletzung, die ist da so hoch wie an keinem anderen Augsburger Platz. Zwischen Januar und September diesen Jahres gab es 86 derartige Straftaten am Königsplatz. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 82 und wenn man dann noch weiter in die Vergangenheit schaut, dann schwanken die Zahlen irgendwie so zwischen knapp 60 und um die 120. Das heißt, da gibt es auch kein ganz klares Lagebild und keinen ganz klaren Trend.
Mhm. Heißt das, dass ich ganz konkret Angst haben muss, wenn ich über den Königsplatz gehe oder durch die Augsburger Innenstadt?
Das glaube ich nicht. Wenn man sich anschaut am Königsplatz, dann muss man feststellen, diese Taten waren häufig innerhalb der Drogenszene, die sich da auch angesiedelt hat, dass Passanten, Unbeteiligte da mit reingezogen worden sind. Das ist eher die Ausnahme.
Okay.
Aber man muss schon sagen, was das subjektive Sicherheitsgefühl betrifft am Königsplatz, verstehe ich schon auch, wenn Leute sagen, sie fühlen sich da nicht mehr ganz so wohl. Das ist sicher kein Platz mit ganz hoher Aufenthaltsqualität. Bisschen gesondert davon muss man das Haltestellendreieck sehen, der Stadtwerke, der zentrale Umsteigeknoten, der immer relativ belebt ist. Da gibt es, glaube ich, jetzt kein Problem, aber wenn man sich den Königsplatz, den Köpark, der ein bisschen abseits liegt, anschaut, dann da ist es da eine andere Situation.
Jetzt gibt es ja seit einiger Zeit Videoüberwachung am Königsplatz. Welche Rolle spielt die denn? Hat die Situation verbessert?
Also die Polizei überwacht den Königsplatz seit etwa einem Jahr mit 15 Kameras. Die Polizei ist damit auch durchaus zufrieden. Es findet da eben eine rund um die Uhr Überwachung statt mit Aufzeichnung der Bilder, sodass man im Fall von der Straftat darauf dann als Beweismittel auch zurückgreifen kann. Die Polizei sagt, dass man diese Aufzeichnungen bei Delikten, Drogenbereich, aber auch eben im Bereich von körperlichen Auseinandersetzungen nutzt und dass das durchaus hilfreich ist. Was den konkreten Fall betrifft, muss man sagen, ja, auch da hat es geholfen. Verhindern konnte die Videoüberwachung diese Tat allerdings nicht.
Nochmal zurück zum Fall am Augsburger Königsplatz. Wie geht der denn jetzt weiter aus erstens Ermittlersicht und aus juristischer Sicht?
Also Polizei und Staatsanwaltschaft werden weiter ermitteln und irgendwann wird da eine Anklage stehen, die in dem Gerichtsverfahren vor der Jugendkammer am Landgericht münden wird. Momentan lautet der Tatvorwurf gegen den 17-jährigen mutmaßlichen Haupttäter auf Totschlag und gegen den Rest der Gruppe auf Beihilfe dazu und auf Körperverletzung, weil eben der Freund des 59-Jährigen auch geschlagen wurde.
Okay. Stefan, vielen Dank für die Einschätzung. Wir werden weiterhin beobachten, was ihr vor allem in der Stadtredaktion zu diesem Fall zusammentragt, herausfindet. An die Hörer draußen, wenn ihr noch Fragen habt, dann schickt uns eine Mail an podcast@augsburger-allgemeine.de. Vielen Dank für die Einblicke, Stefan.
Gerne.
Liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.